guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, hier heute Morgen zu sein mit Michelle, wie gesagt, komme von Bern. Genau, bin Schweizerin, aber in der Mongolei aufgewachsen. Das ist zwischen China und Russland. Und meine Eltern leben immer noch dort, die sind Missionare, also Missionarskind bin ich. Jetzt bin ich etwa seit 3 Jahren in der Schweiz, fühlt sich aber wie 1 Jahr an. Also für mich ist, wo ich gekommen bin, die Schweiz ein fremdes Land gewesen. Ich bin es immer noch im Entdecken, obwohl ich einen Schweizer Pass habe. Genau, das ist ein bisschen mein Hintergrund. Ich bin jetzt seit fast 3 Jahren bei Open Doors als Jugendmitarbeiterin. Also hauptsächlich bin ich bei Jugendgruppen, Jugendlager oder Konfirmationsunterricht und so weiter. Und erzähle was, über die verfolgte Christen und was passiert. Und darüber werden wir auch heute sprechen. Und hauptsächlich um eine spezielle Region, sondern Subsahara-Afrika. Wieso diese Region? Weil wir sehen, dass eigentlich Verfolgung mehr und mehr zunimmt. Aber vielleicht kennt ihr diesen Waldverfolgungsindex. Den bringen wir jedes Jahr raus, so am Anfang, Mitte Februar. Und da seht ihr eigentlich, vielleicht sieht man es hinten nicht so gut, aber wie die Verfolgung verteilt ist. Also außer in 2021 war Nordkorea immer auf Nummer 1 gewesen. Also dort ist es wirklich unmöglich, öffentlich Christ zu sein. Ganz oft wissen sie nicht mal, dass vielleicht die Mutter, der Vater, die Schwester, also in der Familie, dass jemand Christ ist, weil es schon Gefahr kann bringen. In Nordkorea ist das Gesetz, wenn halt zum Beispiel die Mutter ein Christ ist und es herausgefunden wird, kommt die ganze Familie in ein Arbeitslager oder ins Gefängnis. Also du bringst eigentlich alle um dich herum in Gefahr. Aber auf diesen Bereich werden wir nicht so tief eingehen heute. Aber wie ihr seht, es ist ziemlich bunt, die Weltkarte. Und wie ihr auch seht, in Afrika ist es so bunt und Asien und dann noch ganz klein Südamerika, Mexiko, Venezuela, Nicaragua, Kolumbien und so weiter. Genau, und dort, Leute fragen immer, es ist ja ein christlicher Teil, es ist ja katholisch auch sehr. Und das ist es so, aber dort sieht man hauptsächlich Verfolgung durch Drogenkartell und durch die verschiedenen Gruppen dort. Und ganz oft auch in den indigenischen Stamm, wenn du die Religion wie verlässt, dass sie dich auch vom Stamm wie rausschmeißen. Das ist ein kleiner Überblick, aber wir wollen uns auf Afrika fokussieren. Ihr seht Somalia, Nigeria, Kongo und so weiter, Mosambik. Es sind verschiedene Länder drauf. Und es ist eigentlich krass, wie es Jahr zu Jahr zunimmt und nicht abnimmt. Eine ganz kurze Übersicht über Afrika. Also es sind 1,5 Milliarden Einwohner auf diesem Kontinent. Eigentlich grundsätzlich ist es ein sehr reiches Kontinent, also die haben mega viele Rohstoffe und mehr Schweizer, Deutsche also, oder Chinesen gehen dort her und eigentlich beuten sie auf eine gewisse Art und Weise aus. Aber eigentlich wäre es so ein grosses Potenzial dort. Es ist sehr eine junge Bevölkerung. Was schätzt ihr, was der Altersdurchschnitt ist? Ich könnte einfach sagen. 16? 15? 33? 20, ja, 20 ist näher, 19 ist das Durchschnittsalter von Afrika, also sehr jung. Und ich habe geschaut, was in Europa ist, und in Europa ist es 43. Also sieht man wirklich, es ist ein junges Kontinent mit viel Potenzial, eigentlich könnte so viel passieren, auch wirtschaftlich können sie sich so entwickeln, aber auch, auf was man darauf eingeht, die extremistischen, radikalen Gruppen machen es sehr schwierig und sie nutzen eigentlich die jungen Bevölkerungen auch aus. Es ist sehr verteilt. So mehr man nach Norden geht, ist es islamistisch, aber wie wir auch wissen, unten oder Südafrika und so weiter ist sehr christlich. Aber ganz spannend wäre es in den Ländern, wo die violette Umringung ist, Nigeria und so weiter, weil es wie aufgeteilt ist und extremistische, islamistische Gruppen wie mit Druck kommen und wollen wie das Land einnehmen. Und Verfolgung dort kommt nicht hauptsächlich durch den Staat oder so, sondern es sind wirklich terroristische Organisationen, Gruppen, die einfach wollen, dass halt, das ganze Land oder der Kontinent islamistisch wird. Und ich erzähle euch einfach zum Einstieg ganz kurz die Geschichte. Wir werden in verschiedene Geschichten eintauchen und dann werden wir noch auf die Bibel zusammen schauen, was wir lernen können mit, von den Geschichten der verfolgten Christen, aber wie es eigentlich mit der Bibel Hand in Hand zusammenpasst. Und das ist Anfang dieses Jahr passiert und das ist eine Geschichte, die immer wieder ist, tagtäglich, also das ist wie für sie Alltag und nichts Neues. Und die ADF, die sie in wie ein Pflegeheim und in ein Spital eingedrängt, haben gesucht, wo sie christliche Pfleger, wo sie christliche Patienten und haben sie alle umgebracht. Sie waren etwa 20 Leute gewesen, und nachher sind sie gegangen. Also sie gehen wirklich in Dörfer, zu Organisationen, wo immer Christen sind, wo immer was Westliches ist, gehen sie rein, bringen sie die Leute um. Meistens haben sie noch die Chance, sich umzukehren, dass sie Muslime werden. Wenn das verneinst, dann kannst du eigentlich mit dem Tod rechnen. Und das ist, was wir sehen, was immer und immer wieder passiert. Ich habe gesagt, es sind Gruppen, die unterwegs sind, also radikale islamistische Gruppen. Und was man sieht, die militanten Fulani, sind sehr verbreitet, wie ihr seht. Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram, militante Fulani, also Al-Shabaab, mit alles Mögliche von Gruppen, aber die eigentlich mit dem gleichen Ziel sind und die in Afrika unterwegs sind. Aber wir beten als Open Doors oder auch im Team ganz viel für die verfolgten Christen. Aber ich persönlich liebe es auch für die Leute, das Beten, die Christen verfolgen. Weil wir sehen, dass Saulus ist zum Paulus geworden. Und immer wieder sehen wir, hey, Leute, die so radikal für den Islam oder sonst was für immer für den Buddhismus unterwegs waren. Und sie sind Gott begegnet und jetzt sind sie radikal für Jesus unterwegs. Und diese Zeugnisse liebe ich. Und deswegen ist so, ja, die Bibel sagt, wir sollen für unsere Feinde beten. Deswegen die brauchen auch unser Gebet, wie die verfolgten Christen. Ich habe kurz einen Clip, wo einfach die Situation in Afrika genau schildert und erzählt.
Du kannst zwar als Christ fest im Glauben stehen, aber wenn dir solche Dinge widerfahren, dann musst du mit Enttäuschung, Angst, Vertrauensverlust und Hoffnungslosigkeit fertig werden.
Gewalt breitet sich wie ein Flächenbrand über Subsahara-Afrika aus. Subsahara-Afrika, das sind die Länder, die südlich der Sahara liegen. Religiös motivierte Gewalt nimmt mit der Destabilisierung Subsahara-Afrikas zu. Angriffe auf Kirchen sowie Häuser und Unternehmen von Christen haben erneut deutlich zugenommen. Mehr als 16 Millionen Christen wurden gewaltsam vertrieben. In der Region wurden mehr als 4.600 Christen aufgrund ihres Glaubens getötet. Dabei geschahen rund 9 von 10 dieser religiös motivierten Morde in Nigeria. Die Zahl der getöteten Christen dürfte weit höher sein, doch die zahlreichen Konflikte erschweren manchmal die Erfassung genauerer Zahlen. Nigeria gehört zu den starken Ländern der Region. Was dort geschieht, hat großen Einfluss auf andere Staaten. So sind Christen auch in Burkina Faso, Mali, Niger, Mosambik und der Demokratischen Republik Kongo von enormer Gewalt betroffen. Die Verfolgungssituation in den einzelnen Ländern Afrikas südlich der Sahara ist komplex. Doch ein roter Faden ist erkennbar. Bewaffnete islamistisch-extremistische Gruppen nutzen die Instabilität in Ländern mit schwacher Sicherheitslage. Ein Beispiel: Nach dem Abzug der französischen Truppen und dem Ende der UN-Mission und auch deren Abzug aus Mali entstand viel Raum für dschihadistische Gruppen, die ihre Agenda mit Gewalt durchsetzen. Christen in der Region sind Gewalt durch Überfälle, Entführungen und Ermordungen ausgesetzt. Genauso wie Unterdrückung durch Regierungen und Gesellschaft. Die Kirche in dieser Region ist ernsthaft von Vertreibung und Auslöschung bedroht. Es geschah an einem Sonntag im April direkt nach dem Gottesdienst. Die Terroristen drangen in die Kirche ein, ergriffen 7 Christen und töteten sie draußen. Wir hatten solche Angst. Wir waren verzweifelt und wussten nicht, was wir tun sollten. Nachdem sie sie getötet hatten, verschwanden die Täter einfach. Als wir die Opfer begraben hatten, flohen wir. Besonders Frauen trifft die Sorge um eine Bleibe hart. Auch wissen sie nicht, wie sie an Lebensmittel für sich und ihre Kinder gelangen, denn häufig sind es Männer, die bei den Übergriffen getötet werden. Ihre Ehefrauen bleiben als Witwen zurück.
Einblick in was in Afrika oder Subsahara-Afrika geschieht. Wie gesagt, ist es eigentlich sehr strategisch, dass sie die Männer umbringen. Ist im Nahen Osten auch so, weil sie wissen, die Männer sind die versorgen die Frauen, die oft nicht arbeiten, kriegen auch keine Arbeit. Und so wissen sie, wenn die Männer weg sind, verschwinden die Frauen auch irgendwann. Und auch in dieser Kultur, oder was wir oft hören, auch Gebetspunkt, ist, dass eigentlich die Kinder aufwachsen, dass sie auf den Vater hören und eigentlich auf die Mutter nicht. Und plötzlich ist der Vater nicht mehr da und sie hören eigentlich gar nicht mehr auf, was die Mutter sagt. Und für die Mütter ist das auch sehr schwierig, dann sie erziehen. Und ja, es ist sehr tragisch und schlimm, aber trotzdem immer gibt es so Hoffnungspunkte. Und das ist eine Geschichte, die ist jetzt nicht allzu neu, 2023 ist das passiert, aber am Ende ist so wieder eine Hoffnungsbotschaft drin. Und das erleben wir immer wieder. Es ist tragisch, aber die Hoffnung löscht, ja, sie erlauben es, dass Hoffnung ausgelöscht wird. Und ganz oft gehen sie in Schulen rein, deswegen in verschiedenen Teilen von Afrika machen sie die Schulen auch zu, weil sie Angst haben, dass noch mehr Angriffe in der Schule passieren. Was tragisch ist, weil so viele junge Leute sind und eigentlich bräuchten sie eine Ausbildung, aber durch diese Gruppen eigentlich haben sie dann keine Ausbildung mehr und dann sind sie auch droht, wirklich dann in die extremistische, terroristische Gruppe einzusteigen, weil sie sonst keine Option, keine Ausbildung und so weiter haben. Und das war in West-Uganda, sie sind auch in eine Schule eingedrungen. Sie haben, ich weiß nicht genau, wie viele Kinder es waren, aber schon, also 42 Kinder sind ermordet worden, aber es waren mehr. Und sie sind reingekommen und haben gefragt, wer von euch ist Muslim auf die linke Seite, wer von euch ist Christ auf die rechte Seite. Und die christlichen Kinder waren wirklich mutig und haben zu ihrem Glauben gestanden, sind auf die Wand gestanden und sie hatten noch die Option, Jesus zu verleugnen, den Glauben zu nehmen, und sie haben gesagt, das machen sie nicht. Und dann sind die 42 Schulkinder umgebracht worden. Einige Kinder haben sie mitgenommen, mitgeschleppt. Und das ist ganz oft, dass sie die Frauen wie entführen, dass sie zwangsverheiratet werden, ja, und so weiter und so fort. Und ganz oft sind sie jahrelang festgenommen. Manchmal haben sie die Chance zu flüchten, manchmal nicht. Und ein Mädchen haben sie mitgenommen. Amina hat sie geheißen und sie wäre kurz davor gewesen, 16 zu werden. Und sie haben sie mitgenommen. Wir wissen nicht genau, was passiert ist, aber wir haben sie dann, oder nicht mehr, aber Leute haben sie dann im Dschungel da wie gefunden und sie ist schon gestorben gewesen. Vielleicht hat sie wollen flüchten, sie hat sie umgebracht, wir wissen es nicht. Aber Amina und ihre Mutter waren gar nicht so lange Christ gewesen. Sie sie auch Muslime gewesen, haben Jesus angenommen und haben mutig und kühn ihren Glauben ausgelebt. Und sie waren auch sehr in einem muslimischen Dorf gewesen, haben dort gelebt und die Mutter hat gesagt, ich will, dass wir eine christliche Beerdigung machen, dass wir das Evangelium klar und deutlich predigen. Und viele haben gesagt, spinnet ihr, wir hatten gerade einen Angriff gehabt, vielleicht kommt ein Angriff nochmal. Wir haben viele Imams in unserem Dorf, viele radikale Muslime, das ist nicht schlau. Aber sie ist beharrlich und hat gesagt, nein, meine Tochter ist für Jesus gestorben und bei der Beerdigung sollen wir Jesus verkünden. Und so hat der Pastor und ein paar Leute ihr geholfen, sie haben die Beerdigung gemacht, das ist ihr Grab. Und dann ist ein Imam gekommen, also ein geistlicher Leiter bei den Muslimen, und hat das gehört. Und am Ende hat er gesagt, ey, wenn mein Gott, der Allah, so böse ist, dass er Kinder umbringt, dann wollte ich ihm nicht mehr folgen, sondern dann wollte ich Jesus folgen. Und dann hat er bei der Beerdigung sein Leben Jesus gegeben. Und das erleben wir immer wieder. Vielleicht ist es eine Person, vielleicht sind es zwei, aber diese Beharrlichkeit nicht aufzugeben und zu sagen, egal was passiert, ich bleibe dran mit Jesus, dann sehen sie immer wieder Früchte und das ist so ermutigend. Oder auch eine tragische Geschichte ist von Ernesto. Er ist von Mosambik. Ist an die letztes Jahr passiert. Er war einfach zu Hause gewesen. Er hat eine Tochter. Seine Frau ist einfach schon früh verstorben. Und hat er plötzlich gehört, wie Leute kommen und halt gehen durch die Dörfer und schreien und schauen, wo sie die Christen sind. Und sie haben ihn rausgezerrt vor seinen Hütten und ein paar Kilometer mitgeschleppt. Und dann haben sie ihn auf die Knie gezwungen und gesagt, er soll einen von den muslimischen Gebet sprechen. Er hat gesagt, das mache ich nicht, ich bin Christ. Und haben sie ausgelacht und angefangen zu schlagen. Und dann haben sie gesagt, ja, bekehr dich zum Islam. Hat er gesagt, mach ich nicht.
und sie ihm weitergeschlagen, bis er wirklich hat gedacht, ich sterbe gleich. Nachher sind sie fortgegangen, also schon ein bisschen eine brutalere Geschichte. Und er denkt, okay, zum Glück sind sie jetzt fort, wenn ich mich ein bisschen erhole, kann ich wieder, ja, wieder irgendwie wegräuchen oder fortgehen. Aber dann haben sie ein Kreuz gebaut, ganz kurzfristig, und auf das Kreuz wie genagelt. Und dann sind sie gegangen. Und er ist einfach dort und denkt, okay, ich sterbe wahrscheinlich. Von weitem hat jemand das gesehen, hat gewartet, bis die paar Männer fort sind, hat ihn vom Kreuz abgenommen und ist direkt zum Spital gegangen. Er hat mehrere Operationen gebraucht, weil er viele Wunden und Verletzungen hatte. Aber dann hat er gemerkt, okay, er ist mega depressiv, er hat keinen Wunsch mehr gehabt zum Leben und er hat gewusst, okay, von meiner Tochter muss sie überleben. Aber Partner von uns haben gefunden, wir haben auch Trauma-Centers in ganz verschiedenen Orten in Afrika, wo Leute kommen können, ihre Traumas verarbeiten und mit anderen Leuten da durchgehen. Und er ist dort hergegangen für mehrere Monate und irgendwann hat er wieder Hoffnung und ja, Lebenswille wieder gefunden. Und jetzt ja, ist er immer noch dran mit Jesus unterwegs. Und das ist halt tagtägliche Geschichte für verschiedene Teile von Afrika und für die Kirche dort. Und sie werden vertrieben, sie werden ausgeschlossen, aber sie bleiben dran. Aber trotzdem brauchen sie unser Gebet, dass sie wirklich die Hoffnung nicht loslassen. Aber es ist einfach krass, wegen auch in einem Flüchtlingslager oder auch wo immer sie sind, sie bauen immer wieder Kirchen. Hier sieht man sie in Mosambik. Oder hier auch, sonst, ich glaube, das war in Nigeria bei einem Flüchtlingscamp, wo sie so aus Bambus einfach eine Kirche gebaut haben. Und sie predigen immer wieder laut und klar das Evangelium und immer wieder erleben sie, wie Leute zum Glauben kommen. Weil es ist so eine Krise, eine Notlage und wo Leute so nach Wahrheit und Hoffnung suchen und es immer wieder bei Jesus finden und durch die Christen. Und was können wir lernen? Oder wie kann eigentlich ein Christ da drin beharrlich bleiben, stabil bleiben, nicht zerbrechen, dass sein Geist und seine Seele wie kaputt geht unter diesem Druck? Und mit dieser Frage habe ich mich oft auseinandergesetzt, weil wir treffen uns immer wieder mit verfolgten Christen. Wir reisen zu ihnen. Vor ein paar Wochen bin ich gerade in China gewesen, haben wir mit Frauen getroffen, die im Gefängnis waren, die ausgeschlossen werden und so weiter. Und da bin ich wirklich auf die Suche und dachte, wie und was hilft wirklich in Krise, in Not zu festhalten. Und da bin ich auf den Vers in 2. Korinther 4, 17 gestoßen. Da steht, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Und hier redet eigentlich der Paulus darüber, ja, das Schmerzlieder, wo jetzt ist real, es existiert. Und ich glaube, Gott tut nicht, wie jetzt Lieder von unseren verfolgten Schwestern oder das Lieder, das wir durchmachen, vergleichen. Aber trotzdem sagt der Paulus, hey, im Lieder, das ist so temporär, das ist nur jetzt. Und was kommt, das ist ewiglich. Und das dreht sie eigentlich durch, dass sie merken, ey, das, was sie jetzt durchmacht, die Verfolgung, die sie jetzt hat, das ist nur ein kleiner Anteil. Und das ist nur, ja, das muss ich für ein Zeitchen aushalten. Aber auch in dem Schmerz wird die Jesus Christus kennenlernen. Weil es steht in der Bibel, im Lieder von Jesus und in seiner Auferstehungskraft wird sie ihn kennen. Und dass sie wissen, okay, das ist ein kleiner Anteil. Und wenn ich mich fokussiere auf die Ewigkeit, dann kann ich eigentlich durchaus gehen, weil ich weiß, das ist das Anziel, das ist meine Hoffnung, das kann mir niemand klauen, mir kann das nichts nehmen. Auch wenn Schmerz ist, da bleibe ich dran. Und das ist so faszinierend. Vor, ich glaube, 3 Jahren bin ich nach Ägypten mit der Organisation gegangen. Und jetzt sind wir in einem Dorf gewesen, wo wirklich viel Verfolgung ist. Also wir kennen Ägypten eher als Urlaubsort, aber so mehr du ja, in Dörfer gehst, so mehr Verfolgung ist. Und vor jetzt sind es 12 Jahre, glaube ich, also schon eine längere Zeit her. Ich weiß nicht, ob ihr das Video noch kennt, hat ISIS 21 Männer von Ägypten gekidnappt und nachher ist das Video gemacht, wo sie geköpft haben. Und Ich weiß, wo ich 15 oder bin ich 15, 14 war, ist das vom Internet noch nicht abgenommen geworden und habe ich das gesehen, also Panik gehabt, weil sie auch gesagt, wir kommen für das Volk vom Kreuz, wir kommen und werden euch alle umbringen. Und ich hatte so Angst gehabt. Und wir waren in Ägypten und die Christen haben das Video wieder uns zeigt und für sie ist es so normal und du denkst nur, ich muss jetzt zuschauen, wie jemand geköpft wird. Aber dann, als ich in die Augen von diesen Männern geschaut habe, habe ich nicht mehr Angst gehabt, sondern ich habe so einen Sinn und einen Fakt gesehen. Natürlich war eine Angst vor vielleicht Schmerz gewesen, aber du hast gemerkt, ey, die wissen, auf was sie zugehen. Sie wissen, dass wenn sie das überstehen, dann sind sie in einer ewigen Herrlichkeit und haben ihre Belohnung und Jesus wird sie mit offener Hand empfangen. Und das ist so lebensveränderlich gewesen. Und ich glaube, hier im Westen sind wir vielleicht gar nicht so ausgerichtet auf die Ewigkeit, weil wir haben Erwartungen, ja, im besten Fall werde ich 80, ich habe noch ein langes Leben vor mir und so weiter. Aber wo ich mich immer wieder selbst muss erinnern, hey, für was lebe ich eigentlich? Was ist, wenn ich morgen sterbe? Das könnte passieren, ich könnte jetzt zurück nach Bern fahren, das Auto fährt in mich ein, ich bin tot. Man weiß es nicht, aber einfach zu denken, ja, okay, ich lebe mal mein Leben für mich und dann schaue ich. Aber nein, ey, jeden Tag für Gott zu leben. Und ich glaube, wenn wir auf die Ewigkeit gerichtet sind, wird das ihr ganz anders, weil du weißt, okay, der Tod kommt irgendwann und Ewigkeit ist für ewig. Und wenn ich, habe ich das Leben mit Ewigkeitswert gelebt. Vor ein paar Tagen habe ich ein Einjähriges mit meinem Freund gehabt. Und es ist vielleicht nicht das Thema, wo man bei einem Einjährigen zur Nacht darüber redet, aber irgendwann haben wir über den Tod angefangen zu reden. Und wenn wir sterben, was wir wünschen bei der Beerdigung. So. Und wo ich denke, und wo wir darüber geredet haben, so, ja, wir erwarten, wir werden 80, im besten Fall, aber wir wissen es nicht. Und ich wollte mit dieser Erwartung glauben, hey, ich könnte Jesus jederzeit sehen. Er könnte wiederkommen, haben wir auch gerade vorhin gesungen, oder ich könnte jederzeit gehen. Und wenn ich alt werde, was ich mir wünschen würde, dann wollte ich jeden Tag so ausgerichtet leben für ihn und mit wirklich diesem Ewigkeitswert. Und ich glaube, diese Welt braucht so viel Hoffnung. Also schauen wir unser Land an oder unser Kontinent, müssen wir nicht mal nach Afrika. Es ist so am Kriseln und so eine Notlage. Und ich glaube, wenn wir auf Ewigkeit ausgerichtet sind, dann werden wir automatisch Hoffnungsträger. Weil dann am Ende wird es gut. Es gibt keinen anderen Ausweg. Es wird gut am Ende, denn Jesus hat den Sieg errungen. Er ist der König, der auf dem Thron sitzt. Und er wird, ja, bei diesem ungerechten Fall, er wird Gerechtigkeit ausüben, weil er ist ein gerechter Richter. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft, wir brauchen diese Leute, die voller Hoffnung unterwegs sind. Und ich glaube, das zieht so an, wenn wir einfach unseren Glauben stolz ausleben. Ich kenne jemanden vom Jemen und er war Muslim und jetzt ist er Christ und total der Evangelist. Und er sagt immer, so Muslime, wenn sie sich bekehren, sie sind so stolz drauf, weil sie wachen so auf, dass ihre Religion oder der Islam etwas ist, wo sie stolz sein können. Und wenn sie Christ werden, nehmen sie das wie über uns. Sie sind so stolz, dass Jesus ihr Erlöser ist, dass Jesus mein Gott ist. Und er hat gesagt, und manchmal, wenn ich mit euch rede, ist es fast so beschämt, ja, ich bin Christ, ja, besser reden wir nicht darüber, aber wir haben den besten König, wir haben den besten Gott, wir haben so jemanden, der sein Leben für uns aufgegeben hat und gestorben ist, verstanden ist, wir können so stolz darauf sein. Und das sehen, wenn Leute das so ausleben, das zieht sie so an und jedes Mal, wenn ich das predige zu mir selbst, denke ich, ja, ich werde so jemand sein. Aber dann, ich kenne zwei Leute, einer vom Iran, er ist jetzt in der Schweiz, jemand von Syrien, der ist gerade vor letztem geflüchtet, vor ein paar Monaten, und der ist jetzt auch in Europa. Und ich habe mit Iman geredet und er hat jetzt eine Schweizer Frau und ein Kind und das zweite Kind ist am Weg. Und er einfach in der Konversation hat er plötzlich gesagt, wenn es nicht für meine Familie wäre, würde ich direkt zurück in den Iran gehen. Und dann habe ich gesagt, wieso würde ich das sagen? Und hat er gesagt, hier lenke ich 1000 Dinge ab. Also sie diskutieren über das und jeniges, wie wollen wir das machen und so vieles, wo man darüber nachdenkt. Aber in Iran bin ich einfach aufgewacht und habe gedacht, okay, entscheide mich heute für Jesus, egal was kommt. Und es ist so viel einfacher gewesen, wirklich fokussiert zu sein, um was geht es im Leben. Und ich glaube, dass sie vielleicht gleiche, aber unterschiedliche Kämpfe. Die verfolgten Christen haben Verfolgung und wir haben vielleicht die Ablenkung, die wir bekämpfen müssen. Wir sind so schnell abgelenkt und das merke ich sauber. Und da wirklich immer wieder muss man sich hier vor den Ohren greifen und sagen, hey, um was geht's? Und für was lebe ich? Lebe ich für Jesus jeden Tag? Wie kann das aussehen? Und manchmal ist es vielleicht schwierig, im Alltag das abzubrechen, aber ich glaube, Jesus hilft jedem Einzelnen für uns wirklich, das zu abzubrechen, wenn wir mit ihm unterwegs sind und ihn fragen. Oder der Typ von Syrien hat gesagt, in Syrien hatte ich keine andere Option. Bin ich jeden Abend aufgestanden und mir die ganze Nacht durchgebettet. Und seit ich in Europa bin, ehrlich gesagt, habe ich das nie wieder gemacht. Weil es irgendwie, ja, wir haben ja alles, was sollen wir? Und ist so irgendwie so folgig, ist es sagen, weil es dich so zu Jesus wie stoßt und drückt. Aber einerseits bringt es so Schwierigkeiten. Aber dann merke ich, hey, wir haben verschiedene Kämpfe, aber wir sind ein Lieb, eine Familie. Die beten so sehr für uns. Wo ich erzählt habe, in dem Dorf in Ägypten war, bin ich mit Teenies unterwegs gewesen und habe von ihnen Geschichten erzählt und gesagt, ja, was sie erleben. Und es war wirklich heftig, so junge Modis, junge Männer, was sie erleben. Und am Ende haben sie gesagt, ja, für was können wir beten für euch? Und wir denken, okay, wir haben jetzt nicht so krasse Probleme. Und sie wollten unbedingt, dass wir mitteilen. Wir haben es ihnen erzählt und sie sind auf die Knie und haben unter Tränen für die Schweiz angefangen zu beten. Und das erlebe ich immer wieder, dass sie so mit Herz und Leidenschaft für uns beten. Und so genauso müssen wir auch für sie eintreten. Denn wir sind eine Familie, wir sind eine Liebe. Auch wenn wir einander nicht kennen, im Himmel werden wir einander sehen und merken, aber diese Situation habe ich gebetet, obwohl ich die Person vielleicht gar nicht kennt habe. Und so wie es, glaube ich, grosses Family Reunion, stelle ich mir vor wie im Himmel. Und darauf freue ich mich immer wieder. Und das ist, was ich für heute kurz vorbereitet habe. Was man von den verfolgten Christen lernen kann, aber was so in Afrika passiert, betet wirklich für den Kontinent, für Christen, für auch die Frauen, die gefangen sind, die nicht fortkommen, für die Kinder, die Schulen zu sind, dass einfach Gott wirklich seinen Weg hat und wirklich seinen Willen geschieht. Meine Hoffnung ist nicht, dass wir es einfach wieder vergessen, wenn wir von diesem Gebäude fortgehen. Und wie wir eigentlich immer wieder können, uns daran erinnern für die Christen beten, erstens informiert euch, also es gibt viel von Open Doors oder AVC, HMK, also verschiedene Ressourcen. Ich habe auch Bücher mitgenommen, wenn ihr Bücher lesen wollt, das hilft auch. Wir haben auch ein Magazin und von jedem Monat ein Gebetskalender kommt und so weiter. Also man hat viele Ressourcen. Und was ich mega wichtig finde, lasst uns wirklich beten für die verfolgten Christen. Und vielleicht gar nicht, dass Verfolgung aufhört, das wollen wir ganz oft beten, aber wenn ich mit verfolgten Christen rede, sagen sie immer, beten nicht, dass Verfolgung aufhört, beten, dass wir stark bleiben, dass wir mutig bleiben und dass wir dafür beten, dass das Königreich, obwohl diese Verfolgung einfach sich verbreitet. Und was wir auch machen, für nächstes Jahr, wenn ihr Interesse habt, also wie gesagt, ich war gerade in China, wir nehmen immer Leute mit, also ihr müsst nicht bei Open Doors arbeiten. Und wir nehmen euch mit, wir tauchen in der Wald von verfolgten Christen ein, wir treffen uns mit ihnen, wir beten mit ihnen, wir haben Gemeinschaft mit ihnen. Und das stärkt sie eigenen Glauben, es stärkt sie, aber es verbindet einander. Und das finde ich so schön zu merken, ey, wir sind nicht allein, auf der ganzen Wald haben wir Brüder und Schwestern. Genau. Und wenn ihr Interesse habt, könnt ihr mich fragen oder auf der Homepage findet ihr auch alle Informationen für die Reise für nächstes Jahr. Dieses Jahr sind alle ausgebucht. Genau. Ja, das wäre es von meiner Seite. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, ich bin nachher beim Büchertisch, könnt ihr sehr gerne etwas fragen, bin sehr gerne zur Verfügung da. Und merci fürs Zuhören und ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen können.